Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Ich begrüße den Wiener Aristoteliker Raphael Bonelli. Hallo, Herr Bonelli.
Ah, jetzt bin ich ein Aristoteliker. Herr Wahlefeld, grüße Gott. Es muss ich aber schon sagen, Nietzscheaner, oder?
Nein, also da kommen wir vielleicht drauf. Aber ich habe heute als Themenvorschlag über Ihr neues Buch zu sprechen. Immerhin ist das ein Spiegel-Bestseller und ich natürlich finde es großartig, dass Ihre Bücher, die bisher sich immer als Spiegel-Bestseller auch verkauft haben und ich einen Spiegel-Bestseller-Autor vom Mikrofon habe, das ehrt mich natürlich auch. Aber ich finde das Buch vor allen Dingen ungeheuer spannend, vor allen Dingen, weil es 530 Seiten hat. Also so etwas wie der Abschluss Ihres Werkes ist vielleicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Sie nie wieder Bücher schreiben, aber das ist ja wie das Ende einer Trilogie.
Trilogie, genau, ja. Also ich habe ein Buch geschrieben über den Kopf, eines über den Bauch, also Emotionen, über das Herz, über die Entscheidungsmitte und das ist jetzt Kopf. Und das ist mit Abstand das dickste, vielleicht auch deswegen, weil ich ein Neurowissenschaftler bin. Also kopflos heißt das Buch.
Genau.
Wie das Denken funktioniert.
Ja, und warum wir es verlernt haben und wie wir es zurückgewinnen. Das ist ja auch schon interessant, dass es einen dreifachen Untertitel hat. Aha. Kopflos, wie Denken funktioniert. Warum wir es verlernt haben, wie wir es zurückgewinnen.
Ja, wissen Sie, wie das dazu gekommen ist? Das Buch hieß ja von Anfang an kopflos, warum wir den Verstand verloren haben. So hieß das Buch.
Genau.
Und in der letzten Minute habe ich mir gedacht, nein, ich muss es ein bisschen seriöser schreiben. Und dann habe ich die drei Teile, es hat ja drei Teile, versucht zu formulieren in wenigen Wörtern. Und der erste Teil ist eben, wie das Denken funktioniert. Das zweite sind die Denkstörungen, die den Leuten am meisten gefallen. Und das dritte ist das, was mir am wichtigsten ist, wie wir wieder denken lernen. Weil letztlich ist das Buch eine Anleitung zum Selberdenken.
Sehr schön, ja. Mir war wichtig, dass die drei Teile in den drei Untertiteln des Buches sich wiederfinden und dass das ganze Buch durchzogen ist von dieser Dreiheit. Mhm. Ich will damit jetzt nichts vorwegnehmen, aber Körper, Seele, Geist, Denken, Fühlen, Wollen, wie Sie schreiben, Anatomie des Denkens, Pathologie des Denkens, Heilung des Denkens, also immer diese drei Schritte. Mhm. Und damit offenbaren Sie sich sozusagen als Dialektiker. Natürlich nicht im hegelischen Sinne, weil der Philosoph, der am meisten zitiert wird und das Buch auch durchzieht, ist Aristoteles. Deswegen habe ich Sie gerade auch als Aristoteliker vorgestellt.
Ja, ich verstehe.
Mhm. Genau.
Das gebe ich zu.
Ja, es ist auch gar kein Vorwurf. Es hat mir nur gezeigt, dass wir aus verschiedenen Denkschulen kommen. Wir hatten darüber schon gesprochen, weil ich mich eher als einen Bilddenker begreife, eher also der platonischen Denkschule anhänge. Sie wirklich auch mit Thomas von Aquin, der ja auch öfter zitiert wird, und Kant, das sind letztlich die drei Denker und Philosophen, die Sie in dem Buch behandeln, dass das eigentlich für mich drei ganz klassische Vertreter dieser aristotelischen Denkschule sind. Aber ich will mich gar nicht daran aufhalten.
Und Josef Pieper, das ist ja auch ein Aristoteliker.
Sehen Sie, genau. Und wenn wir dann noch auf Viktor Frankl zu sprechen kommen, der ja auch mit Kant sehr viel zu tun hat, dann sieht man also, dass Sie in einer Schule beheimatet sind, die eben sehr, ich sag mal, in Kategorien denkt, sehr verstandesmäßig orientiert ist. Und ich bin da eben aus einer anderen Schule, aber daran will ich mich gar nicht aufhalten, weil das dann wieder was Persönliches wird. Sie bringen vor allen Dingen, das sage ich so ein bisschen als Vorwegnahme auch für die Zuhörer, ganz viele Bildbeispiele, vor allen Dingen Filme. Sie untermauern und unterfüttern ja auch ihre Thesen und Ausführungen mit Hollywood-Filmen, sei es jetzt die Matrix oder Limitless oder die 12 Geschworenen. Und immer wieder kommen also auch die Bilder vor. Und ich bin ja der großen Überzeugung, dass Hollywood es geschafft hat, die platonische Mythenwelt in die Moderne zu übertragen und dass das Wesen und der Erfolg des Hollywood-Kinos eben ist, dass dort die Bilderwelt der Mythen neu auflebt auf eine moderne Art. Also Sie haben sozusagen aus beiden Denkschulen bedienen sie sich, sagen wir es einfach mal so.
Ja.
Das fand ich erstmal schön. Im Sinne von, mir hat es großen Spaß gebracht zu lesen, eben weil sie auch immer wieder sehr bildhafte, auch immer wieder praktische Beispiele aus ihrem psychiatrischen Alltag bringen.
Haben Sie es von vorn bis hinten gelesen?
Ja, ja, habe ich.
Boah, fleißig.
Ja, ich gebe offen zu, dass ich die Geografie des Denkens, also den letzten Teil des ersten Teils, also die letzten Kapitel des ersten Teils, das habe ich so ein bisschen kursorisch gelesen, weil sie da sehr neurowissenschaftlich argumentieren.
Ja, richtig.
Nicht, dass es mich nicht interessiert hätte, dachte ich, aber das lese ich dann später, weil erstmal will ich eine Grundlage haben, um mit ihnen sprechen zu können. Und der mittlere Teil, die Pathologie des Denkens, das war, finde ich, der anschaulichste, also der bildhafteste, auch weil sie immer wieder Beispiele aus ihrem Alltag bringen. Und die Heilung des Denkens hat mich natürlich am meisten interessiert. Das finde ich auch das Aktuelle des Buches ausmacht. Wie kommen wir wieder dahin zurück? Und die letzten Worte ihres Buches lauten eben, am Ende wird die Wahrheit über die Lüge siegen.
Ja.
Das sind die letzten Worte. Das finde ich sehr schön.
Ja. Genau, richtig. Und dann 2 + 2 = 4.
Ich habe deswegen auch Worte gesagt.
Ja, das ist gut. Ja. Also ich muss Ihnen sagen, ich habe ja dieses Buch so lang geschrieben und ich habe es mehrfach verschoben. Es hätte im November 2025 rauskommen sollen. Aber ich hatte immer das Gefühl, es ist nicht fertig. Und sogar jetzt in der dritten Auflage habe ich noch etwas hinzugefügt. Also der Verlag, glaube ich, verzweifelt schon an mir, weil über das Denken, glaube ich, muss mein Leben lang nachdenken. Das ist irgendwie nie fertig. Und ich merke, wenn ich das durchlese, ich bin jetzt schon recht zufrieden, weil da steht schon viel drinnen. Ich versuche ja auch die Neurowissenschaft mit der Philosophie in Verbindung zu bringen. Also so Geisteswissenschaft mit Naturwissenschaft. Aber es gibt so viele Aspekte, die man noch hinzufügen könnte.
Mhm.
Und deswegen ist das so schön, wenn Sie auch Freude dran haben. Also das ist das erste Buch, das ich in die Hand bekommen habe, als es frisch gedruckt war. Und ich habe es noch einmal gelesen, mein eigenes Buch, sofort also verschlungen, weil ich wirklich, ich habe das Gefühl, es ist mein bestes Buch, aber das denke ich mir meistens, wenn ein neues Kind geboren wird, dass es jetzt ein besonderes Kind ist. Aber das ist nun mal so, wie ich mir das zusammenreime. Das natürlich als Neurowissenschaftler ist das Denken mir natürlich am nächsten. Ne?
Ja.
Und wenn Sie sagen, ich bin Aristoteliker, dann passt das Denken ja auch gut dazu. Ne?
Natürlich, ja, ja. Wie gesagt, also es ist auch alles überhaupt keine Kritik, sondern eher nur so eine Betrachtung von mir, der ich eben aus einer anderen Denkschule komme, dem das vielleicht deswegen auch ein bisschen mehr auffällt, aber ganz und gar nicht als Kritik verstanden. Ich finde Aristoteliker übrigens ganz großartig, nur dass ich eben keiner bin, aber das heißt ja nichts, sondern einfach nur, dass ich hoffe, dass die Aristoteliker auch mit den Platonikern gut können. Das wäre mir ein Wunsch.
Aber ich behaupte, dass sie zu ähnlichen Schlüssen kämen.
Das glaube ich nicht nur. Davon bin ich sogar überzeugt und mehr noch, nachdem ich ihr Buch gelesen habe, weil ich muss sagen, das, was sie schreiben, auch die Schlüsse, zu denen sie kommen, kann ich alle unterschreiben. Das ist vielleicht so ein bisschen fast ein Problem, weil ich würde jetzt gerne sie intelligent kritisieren oder so, aber das kann ich dann eben leider nicht. Es gibt nur einen Punkt und das wäre eben mir das Anliegen, der ich eben aus einer anderen Schule komme und das ist die Frage des Geistes. Oder eben das Ich.
Mhm.
Also für mich sind das gar nicht zwei gleiche Begriffe, aber okay. Sozusagen das Ich ist der Mensch gewordene Geist, sagen wir es einfach mal so. Und in Ihrem Buch taucht der Begriff Geist fast nicht auf. Interessanterweise auch nicht der Begriff des Ich, weil die gesamte Ich-Philosophie gerade der deutschen Schule nach Kant, nämlich Hegel, Schelling, Fichte, das ist ja eine Philosophie, die ohne dieses Ich gar nicht auskommt. Da haben Sie nichts mit am Hut, sage ich mal so. Können Sie mir das erklären?
Ich überlege gerade, weil Ich kommt in meiner, jetzt wollte ich sagen Weltanschauung, aber das ist das falsche Wort, Menschanschauung müsste man sagen, oder in meinem Menschenbild,
genau,
schon vor, aber eher als ein Problem. Das, was wir in der Psychologie haben, ist die Ichhaftigkeit. Die Ichhaftigkeit ist eben dieses neurotische, ängstliche Kreisen um sich selbst. Wie viel bin ich wert? Was denken die Leute von mir? So, wie komme ich an? So, das ist die Ichhaftigkeit. Und das zweite große Wort des Ich hat natürlich Sigmund Freud in Beschlag genommen mit seinem Ich über Ich und Es, nicht? Also da haben wir das Ich, ganz klar. Und das ist ein Schwächling, nicht? Also das Freudsche Ich ist ein totaler Schwächling.
Ja.
Und ich bin jetzt sehr gespannt, was Sie mit Ich meinen. Und das andere, da sagen Sie der Geist.
Mhm.
Was haben Sie gesagt, der Mensch gewordene Geist?
Das Ich. ist in meiner Anschauung der menschgewordene Geist. Ja.
Der menschgewordene Geist, weil der Mensch geworden klingt sehr religiös. Aber das meinen Sie wahrscheinlich nicht so. Aber, ja, aber was das.
Da klingt schon was mit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie die alten Bilder oder auch die Kruzifixe sehen, steht ja oben meist JCH, also Jesus Christus. Und dieses JCH wird auch oft als ICH geschrieben, weil das J und das I ja gar nicht unterschiedlich sind. Ich bin sozusagen, wenn ich jetzt Mystiker wäre, würde ich sagen, in dem Ich ist diese Erscheinung, diese weltliche Erscheinung des Gottes manifestiert schon im Begriff, ja.
Also je mehr Sie mir jetzt erklären, was genau der menschgewordene Geist ist, umso mehr kann ich ihn einordnen. Also ich sehe halt die menschliche Psyche aufgeteilt in Kopf, Herz und Bauch. Mhm. Das kann man schon irgendwie mit dem Freudschen Modell in Einklang bringen. Ist natürlich anders und wird im Buch auch erklärt, wie anders das ist, besonders der Kopf, weil ja Freud kein Fan der Vernunft ist, letztlich muss man sagen, weil er sagt, alles, was wir denken, kommt aus dem Es. Das heißt, das logische Denken ist auch nicht so logisch, weil am Ende denken wir das, was der Instinkt uns vorgibt. Ne? Während Viktor Frankl hat sehr viel den Geist bemüht, als Gegensatz zum Freudschen Modell, weil Freud war ja totaler Reduktionist und Materialist und das Geistige war eher von Frankl das Gegenmodell. Also ich würde sagen, das, was Sie wahrscheinlich Geist nennen, würde bei mir am ehesten im Herzen verankert sein. Das ist die Freiheit des Menschen, das sind die Werte. Also ich nenne das innere Heiligtum, also das, was dem Menschen wirklich heilig ist, wofür er auch sterben würde zum Beispiel.
Mhm, genau.
Das ist bei mir das Herz. Aber ich verwende das Wort Geist nicht, das haben Sie richtig diagnostiziert, aber auch deswegen, weil es sonst zu einer Verwirrung der Begriffe kommt. Nicht? Also es gibt ja ganz verschiedene Schablonen, die wir, wenn wir versuchen, die Wirklichkeit zu beschreiben, die wir der Wirklichkeit überstülpen, damit wir es überhaupt fassen können. Und mein Modell, Kopf, Herz, Bauch, ist eines dieser Modelle, aber natürlich Leib und Geist wäre Leib, Seele, das wäre ein anderes Modell. Und die überlappen sich, aber wenn man die alle nebeneinander stellt, dann ist man total verwirrt, weil es halt immer irgendwie dasselbe mit anderen Worten sagt. Also deswegen verwende ich das Wort Geist nicht. Mhm. Aber man könnte es verwenden. Also ich bin jetzt nicht ungeistig. Geist ist eine schöne Kategorie, aber ich brauche sie nicht in meinem Modell.
Ja, Sie nennen es halt Transzendenz. Der Begriff taucht ja öfter auf und das ist auch ein sehr schöner Begriff.
Ja, das stimmt.
Also nichts gegen den Begriff und ich will jetzt auch gar nicht mein Menschenbild irgendwie dagegen stellen, irgendwie in, ich sag jetzt mal, sei es jetzt Kritik oder in Unterscheidung dazu, sondern mich würde eher interessieren, der Geist ist etwas, wir hatten schon mal darüber gesprochen, auch in Bezug auf die Seele. Das ist etwas, das irgendwie in heutigen Diskursen einen schlechten Klang hat. Also würde man eben Spiritist sein, bei der Seele vielleicht irgendetwas Mystisches damit betonen wollen. Das war mir nur aufgefallen, dass Sie sich da eher der rationalen, wissenschaftlichen Schule bedienen, zugehörig fühlen, während ich da ganz anders sozusagen auch mit einem, ich will gar nicht sagen Selbstbewusstsein, sondern auch mit einer bestimmten Arroganz. Und ich sage, nee, ich benutze die Begriffe einfach weiter, weil Körper, Seele, Geist, das ist eine so schöne Dreiheit des Menschen. Ich schätze die einfach wahnsinnig und macht für mich, finde ich, auch das Menschenbild erst komplett. Aber das finde ich völlig unerheblich, weil Sie machen ja letztlich auch diese Dreiheit. Wie gesagt, Sie sagen Bauch, das wäre jetzt für mich Körper. Sie sagen Herz, das wäre für mich die Seele. Und Sie sagen Kopf, das wäre für mich eben der Geist. Aber Sie bringen das Ganze noch in eine andere Schwingung, wenn die Begriffe sich dann umeinander kreisen und ineinander drehen. Deswegen wollen wir erstmal auf die Inhalte des Buches kommen.
Ich bin nur kurz inspiriert, etwas zu sagen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass Sie ein Geisteswissenschaftler sind, Geisteswissenschaftler und ich ein Naturwissenschaftler.
Ja.
Ich habe ja sehr viele Studien gemacht, Naturwissenschaften, Medizin studiert und also ich komme sehr stark von dieser Denkrichtung her. Das ist so mein Brotberuf und das mache ich auch jeden Tag und Philosophie interessiert mich wahnsinnig, deswegen ist es auch so toll, mit Ihnen zu reden. Aber das ist für mich schon ein Add-on. Also ich stehe fest auf der Naturwissenschaft. Ich bin ein Schulmediziner.
Ja.
Und wahrscheinlich habe ich da einen kleinen Respekt vor zu viel Geist. Ja. Und sie kommen von der ganz anderen Seite. Sie sind ein Geisteswissenschaftler und deswegen ist vielleicht auch unser Dialog so reizvoll.
Ja, ja, das stimmt. Ja, 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 das ist das merke ich schon. Ich belustige mich natürlich auch darüber, auch mit mir selbst, aber auch mit Ihnen, weil dieses leicht Provokative, was Geist und Seele dann manchmal auch haben können, das nehme ich auch durchaus als Provokation dann in einen Diskurs oder in eine Diskussion hinein, weil es einfach bei dem Gegenüber etwas auslöst, wo er erstmal irritiert ist, sagen wir es so. Und das ist natürlich für mich, wenn wir nochmal ganz auf den Anfang zurückkommen mit dem Ich. Ich halte halt Körper, Seele, Geist. Das ist die Dreiheit, wie, glaube ich, sogar die ganze Welt aufgebaut ist. Und das Ich ist eben der Mensch im Sinne von, dass in dieses Ich dieser Geist hineinragt und dadurch erfahrbar wird. Das ist jetzt sozusagen meine Weltanschauung, aber ganz im Kurzen. Aber wie gesagt, man kann darauf auch verzichten, ohne Probleme. Also deswegen habe ich auch beim Lesen zwar ab und an es in meine Sprache übersetzen müssen, aber hatte überhaupt keinen Unbehagen jetzt oder denke, oh, das war ein Fehler oder so. Mich würde viel mehr interessieren, was hat Sie dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Weil ich hatte gerade schon gesagt, 530 Seiten, das ist ein richtiges Lebenswerk, sagen wir es so. Die Trilogie, wenn Sie sagen, Bauch, Herz, Kopf, jetzt der Kopf. In dem Kopfbuch kommt auch sehr viel Herz und auch einiges an Bauch vor, weil sie natürlich die Sachen dann gegeneinander stellen, in eine Schwingung bringen. Es ist also nicht nur ein Buch über den Kopf. Es ist sogar für mich im Nachhinein sogar mehr ein Buch über das Herz,
yeah,
weil sie, zumindest ist es mein Eindruck, das Herz fast als notwendiger und dominanter oder wichtiger empfinden als den Kopf.
Ja, ja, das haben Sie sehr gut gesehen. So ist es. Das ist auch so. Weil wir denken, wir können nichts denken, was wir nicht denken wollen.
Sehr schön, ja.
Und wir können schon gar nichts erkennen, was wir nicht erkennen wollen. Und das sehe ich als Psychiater jeden Tag. Ich stehe vor Leuten, also gestern wieder eine ganz dramatische Patientin, die hat sich entschieden und wollte nichts anderes mehr wahrnehmen. Und das war tragisch, weil ihr Mann war daneben und das war eine tragische Lebensentscheidung, die sie gefällt hat. Und ich konnte sie mit den vernünftigsten Argumenten nicht davon abbringen. Also jetzt nicht, dass ich Patienten unbedingt von was abbringen will, aber letztlich wollten die ja die Ehe retten. Und das ging nicht, weil sie völlig festgefahren war, weil sie ihre Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube ja ohnehin, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Entscheidungen getroffen werden, bevor man nachgedacht hat. Also das Vorurteil verhindert, dass man tiefschürfend nachdenkt. Also, und das ist alles, die Entscheidungsmitte des Menschen ist ja für mich das Herz, ja. Und das heißt, der Schlüssel für das logische Denken ist, dass das Herz, ich schreibe ja, dass es der Gatekeeper ist, dass das Herz aufmacht, also dass es sein Herz öffnet. Und dass man offen wird für die Wahrheit oder für die Wirklichkeit, also dass man dem Kopf sagt, du darfst über alles nachdenken und es darf auch sein, dass ich schuld bin zum Beispiel. Also wenn ich das jetzt wieder runterbreche auf meine psychiatrische Praxis, bei mir sitzen eben Patienten, die sagen, ja, das und das ist in meinem Leben passiert, aber ich darf nicht dran schuld sein, sondern es muss wer anderer, da muss wer anderer schuld sein. Entweder meine Kinder, meine Frau, die Lehrer, meine Kindheit, meine Eltern, die Kirche, was auch immer. Mhm. Aber es braucht einen Schuldigen und der darf nicht ich sein. Und das ist die Prämisse. Und diese Prämisse ist die Grundlage für sämtliches Denken. Und das sehe ich täglich. Das sehe ich täglich. Deswegen war das auch mein letztes Buch, weil es mein schwerstes Buch war, weil ich ehrlich gesagt vor dem Buch das Denken gar nicht so ernst genommen habe. Ein bisschen mit Sigmund Freud, weil ich merke, wie sehr eben diese anderen zwei Instanzen, wir nennen das die drei Instanzen, das Drei-Instanzen-Modell, die anderen zwei Instanzen, nämlich der Bauch und das Herz, das Denken beeinflusst. Aber doch gibt es das Denken und es ist schön, dass es das Denken gibt. Und es gibt ja auch die unheimliche Befriedigung, wenn man sich der Wahrheit nähert, wenn Dinge zusammenfließen, zusammenpassen, wenn man Bekanntes mit Neuem verbindet. Und das ist diese intellektuelle Freude, davon lebe ich eigentlich, nicht diese neue Erkenntnis, dieser Wunsch oder diese Freude daran, was Neues zu entdecken. Also was hat mich motiviert, das Buch zu schreiben? Naja, das war ja, seit 10 Jahren ist dieses Buch geplant. Von meinem ersten Buch an habe ich über diese drei Instanzen geschrieben. Und glaube ich, 2022 habe ich dann nach langen Jahren Planung die Bauchgefühle geschrieben und dann war klar, es kommen dann noch die zwei anderen Bücher. Hm. Aber es war mir nie klar, welche Dimensionen dieses letzte Buch über den Kopf haben wird.
Ja.
Das hat wirklich alles gesprengt, was ich bis jetzt geschrieben habe.
Das glaube ich aufs Wort. Vor allen Dingen, jetzt will ich noch mal etwas einschieben. Das ist mir wichtig und ich glaube, das ist Ihnen auch wichtig, dass wenn wir über das Herz reden, Sie eben sagen, das sind keine poetischen Metaphern, sondern das ist wirklich auch, Sie als Neurowissenschaftler können das besser beurteilen als ich, wirklich etwas, das im physischen Leib des Menschen auch abläuft.
Allerdings eben nicht in dem Herz, das pocht, sondern im Gehirn. Ne?
Nee, ja. Genau. Dass der Begriff vielleicht eine poetische Metapher ist, aber eben nicht so, wie man heute im, ich nenne es jetzt mal, romantischen Sinne von Herz spricht.
Genau.
Es gibt ja auch sehr viel so New Age-Bewegungen, die sagen, ja, man muss mit dem Herzen denken und das sind ja alles so Begriffe geworden, die so Eingang gefunden haben, ja, wie soll ich sagen, vielleicht in unsere Meme-Kultur im Internet, wo man das einfach so runterschreibt und dann fühlt sich das gut an. Aber das Herz meinen sie ja nicht, sondern sie meinen etwas anderes mit Herz.
Das ist richtig. Ja, das hat Ich meine, es ist auch ein bisschen ein pädagogischer Schmäh. Weil wenn meine Patienten kommen also und mich noch nicht studiert haben, was jetzt immer seltener vorkommt, weil die meisten schauen sich Videos an, bevor sie zu mir kommen. Aber wenn einer zu mir kommt und mich gar nicht kennt, dann sagt er, ich habe ein Problem mit dem Herzen. Und dann sage ich, was ist los? Und dann sagt er, ich habe mich in die Nachbarin verliebt. Und dann kommt meine Stunde und dann sage ich, da haben Sie kein Problem mit dem Herzen, sondern mit dem Bauch. Und dann erkläre ich ihm, dass es eben Emotionen gibt, die Bauchgefühle, aber dass er noch eine Instanz hat, die frei ist und nicht gebunden an die Gefühle. Und das ist das Herz und dafür sind Menschen empfänglich. Aber wenn ich sage, jetzt denken Sie mal nach und dann seien Sie vernünftig, da erreiche ich die Leute nicht. Ja, Verliebte können gar nicht vernünftig sein. Aber Herz ist so positiv konnotiert, dass ich das einfach erwählt habe für diese dritte Instanz. Wie soll ich sagen? Es ist therapeutisch, pädagogisch unheimlich hilfreich, weil jeder Herz positiv konnotiert. Obwohl es manchmal missverstanden wird, aber das kann ich ja, dieses Missverständnis kann ich ganz schnell ausräumen. Wenn ich nur sage, da gibt es den Bauch und es gibt das Herz und es gibt den Kopf und jetzt sagen Sie mir mal, schlüsseln Sie auf, was in Ihnen sagt was? Was sagt der Kopf? Was sagt das Herz? Was sagt der Bauch? Weil was ich dadurch erreiche, ist Freiheit. Also Viktor Frankl sagt, die Freiheit liegt in dem Platz zwischen Reiz und Reaktion. Wir können eben im Gegensatz zu den Tieren zwischen Reiz und Reaktion noch frei nachdenken und entscheiden und dann anders reagieren, als wir eigentlich instinktiv reagiert hätten. Das ist unsere Freiheit, das können die Tiere nicht. Und mit dem Begriff Herz gebe ich dem Menschen die Freiheit zurück, die er bei Freud mit dem Es nicht hat. Das ist im Grunde der größte Unterschied zwischen mir und Freud. Und Viktor Frankl ist da auf meiner Seite oder ich auf der Seite von Viktor Frankl. Der Mensch ist frei. Aber frei ist er nur im Herz. Ja? Frei ist er nicht im Bauch. Die Emotion, man kann sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Aber man kann sich aussuchen, ob man dieser Frau oder Mann dann aus dem Weg geht oder ob man ihm nachläuft. Da kann man sich schon entscheiden. Aber wo sind meine Gefühle und was machen die? Das kann ich nicht entscheiden. Ja, also das ist für viele meiner Patienten ein Aha-Erlebnis, zu sagen, sie entscheiden sich nicht fürs Verlieben. Das passiert einfach.
Ja.
Aber sie ermöglichen es in ihrer Freiheit, indem sie zum Beispiel immer wieder um diese Frau herumstrawanzeln.
Ja, sehr schön. Ja, das fand ich auch mindestens interessant, nämlich, dass sie die Freiheit im Herzen verorten. Im Sinne von, das ist der Bereich, in dem der Mensch frei ist und seine Freiheit eben auch leben kann, weil er, wie Sie selbst gerade gesagt haben, da sich sozusagen eine Zeitspanne ausbedungen kann, bevor er auf den Reiz die Reaktion folgen lässt. Und dieser Mittelbau ist der Herz. Schildern Sie mal, wie kommen Sie dazu, im Herzen die Freiheit zu verorten? Weil ich würde Sie instinktiv, aber das ist natürlich alte Gewohnheit jetzt bei mir, immer ins Denken legen, also die Freiheit liegt für mich im Denken, nicht in der Seele oder im Herzen. Also wenn ich das jetzt mal gleichsetze.
Ja, das ist auch wahr, weil letztlich, Sie haben das ja schon angedeutet, ist für mich Kopf und Herz im Grunde untrennbar verbunden.
Ja. Mhm.
Aber es ist schon noch ein anderes Prinzip, weil unsere Werte sind im Herzen, in meinem System. Und da müssen Sie leider irgendwann einmal noch mein Herzbuch lesen. Aber die Werte findet man, indem man sie intellektuell durch den Kopf sucht. Aber man muss die Offenheit haben. Also dieses Zusammenspiel zwischen Kopf und Herz ist immer da. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Mhm. Das Denken beginnt ja bei der Wahrnehmung.
Ja.
Und wo ich hinschaue, ist aber ein Willensakt.
Ja.
Und das ist Herz. Das heißt, ich entscheide mich, ich höre heute dem Walefeld und dem Bonelli zu. Das ist eine freie Entscheidung. Und dann lasse ich mich drauf ein, dann höre ich zu und dann denke ich natürlich mit. Also im Normalfall denkt man dann mit und hört sich nicht mehr. Ich weiß nicht, also kann man ja nur zuhören und mit dem Kopf folgen, nicht? Aber das, was, also mein Credo beim Denken ist, das Denken wird frei gemacht, indem das Herz dem Denken freie Bahn gibt. Aber das Denken ist determiniert einerseits durch den Willen, dann auch ein bisschen durch die Gefühle. Das hat Freud übertrieben, aber da stimmt schon auch ein bisschen diese Tönung des Denkens. Ist durch eine Depression oder durch eine Manie oder durch verschiedenste, durch Angst, ja, sehr geprägt. Und dann ist das Denken natürlich sehr determiniert durch Logik. Hoffentlich, ja. Und durch die Wirklichkeit oder im schlimmsten Fall durch Ideologie, die Wirklichkeit ersetzt.
Das heißt, wir hatten, glaube ich, das war in der ersten oder zweiten Sendung, haben wir schon darüber gesprochen, gibt es ein außerhalb des Denkens, das für das Denken so wichtig ist? Also im Sinne von, man kann ganz genau denken. Ich glaube, Sie schildern da auch einen ganz interessanten Fall von einem, ich glaube, es ist ein junger Mann, der im Unternehmen ist und da Probleme kriegt, weil er so ungeheuer schnell denken kann und meint, alles zu wissen. Mhm. Während sein Chef, der schon seit 30 Jahren oder 35 Jahren das Unternehmen leitet, einfach ihn immer so ein bisschen ausbremsen muss und ihm dann auch Arroganz vorwirft. Also, dass das Denken etwas anderes braucht, an die Seite gestellt,
ja,
damit es, ja, vielleicht, wie kann man das sagen? Kann man da den Begriff klug, also dass man das Denken auch sich in eine Klugheit entwickelt, wo es eben auf die Realitäten dann auch reagieren kann und vor allen Dingen sie auch wahrnehmen lernt?
Also Klugheit ist auf jeden Fall, das ist ja eine der Tugenden des Denkens. Aber das, was den alten, gereiften Menschen ausmacht, ist ja die Weisheit, oder?
Ja.
Also
ja.
Ich liebe es, mit alten, weißen Männern oder auch Frauen zu reden, so 70, 80, voller Lebenserfahrung und einfach nur zuzuhören, weil das ist einfach voller Weisheit. Da ist das Denken nicht so steril, sondern dann ist es wirklich angereichert mit Realität.
Genau.
Es war ja rund um die Zeitenwende, war ein Mann unter 30, wurde einfach gesellschaftlich nicht ernst genommen. Und Herr Walefeld, je älter ich werde, umso mehr verstehe ich das. Das ist einfach wahr. Also, was wollen Sie mit einem 25-jährigen Jungspund? Also jetzt, das klingt überheblich und vielleicht ist es das auch. Aber weil ja die ganze Lebenserfahrung fehlt und diesen Fall, den ich da schilder, das kommt immer häufiger vor, dass einer frisch von der Uni oder von seinen Kursen kommt und dann glaubt, er kann die ganze Welt verstehen. Und aber noch überhaupt nichts erfasst hat, weil er keine Ehrfurcht vor der geistigen Tradition seines Landes hat, zum Beispiel. Das gibt es ja auch gerade bei deutschen Politikern, die ja sehr gerne alle Dinge mal ändern, ohne sie verstanden zu haben, sieht man diese Ignoranz ganz besonders deutlich. Nicht zwar nicht verstehen, warum Dinge so gewachsen sind, aber sie auf jeden Fall mal ändern wollen. Das ist die Energie der Jugend, die dann auch etwas kaputt machen kann, weil sie es nicht versteht, aber die auch halt gestalten kann dadurch. Aber oftmals nur verändern und nicht verbessern.
Ja, wissen Sie, wir leben oder wir haben in Verhältnissen gelebt, wo es ein Wissen gab, dass ältere Menschen, damit meine ich jetzt alles über 30, das ist natürlich jetzt etwas provokativ, etwas ganz anderes zu sagen haben als die Jungen. Und wissen Sie, als ich studiert habe, wurde man 42 Jahre, bevor man eine Professur bekam. 42 Jahre ist das Alter, mit dem man beginnen kann zu lehren und, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, geistig zu sprechen. Mhm. Das hat sich die letzten 25 Jahre radikal verändert. PISA hat da durchaus einen Anteil dran. Man wurde dann Juniorprofessor und musste dann erst Anfang 30, Mitte 30 sein. Bei manchen macht es ja auch Sinn, bei so Genies, die vielleicht programmieren können oder Mathematik-Genies oder so. Aber ob die wirklich dann lehren können, das heißt Schüler, Studenten von sich begeistern oder von dem Fach begeistern können, ist ja auch noch eine andere Frage. Aber mit 42 wurde man Professor. Davor hatte man fast keine Chance und danach war es dann zu spät. Das heißt, mit 42, da darf man geistig reden. Und das hat sich verändert. Aber wir haben ganz lange in Verhältnissen gelebt, wo dieses alte Wissen, dass man ein bestimmtes Alter erreichen musste, um überhaupt den Mund aufmachen zu dürfen, dass das unsere Strukturen bestimmt hat. Und ich finde das sehr richtig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Erfahrung waren die alten Professoren mir die liebsten, weil die einfach auf eine bestimmte Art der, ja auch, ich will das mal ganz wertfrei, Hintergründigkeit nennen, setzen konnten, weil die schauten einen an, also in dem Falle mich, die schauten mich an und hinten sah ich so, wie sie über mich lächelten, was mir immer ein Gefühl gab, da ist jemand, der weiß mehr über mich, als ich über mich.
Ah, das ist gut, ja. Aber ein gütiges Lächeln eben.
Ja, natürlich, ja. Das war immer ein gütiges Lächeln. Ja,
ein wohlwollendes.
Ja, absolut. Ein stützendes, förderndes Lächeln, aber trotzdem ein über mich Lächeln. Mhm. Weil ich mit meiner Begeisterung und meinem jugendlichen Elan, Idealismus und so weiter, während die jungen Dozenten, die hatten das so auf der gleichen Ebene wie ich. Und dann gab es oft, ich will gar nicht sagen Krach, weil das klingt so, als wäre das negativ oder so, aber das war dann viel verbackener im Austausch als eben mit diesen alten Professoren. Also das nur so als Beispiel. Ich will Ihnen noch ein Beispiel nennen, das einfach, als ich von diesem jungen Mann las, der da Probleme mit seinem Chef hatte, das ist etwas, das hat mich mehr geprägt, als ich es für möglich gehalten hatte. Da mögen viele Faktoren zusammengekommen sein, irgendeine Phase von mir. Auf jeden Fall hatten wir einen Nachbarn, als ich bin in Hamburg, lange habe ich gelebt, bin ich aufgewachsen und wir hatten einen Nachbarn, der hat in der Erdölindustrie gearbeitet und ist dann in eine andere Stadt gewechselt. Und als ich dann schon fertig mit dem Studium war, besuchte ich ihn und er war sehr erfolgreicher Manager, auch sehr wohlhabend. Und dann sprachen wir so über, er war schon pensioniert, wie es für ihn war, in diese neue Stadt zu kommen, ein neues Erdölunternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern. Und dann sagte er, weißt du, als ich kam, musste ich erstmal herausfinden, wer der wichtigste Mann im Unternehmen ist. Er war es natürlich. Er war Geschäftsführer. Er war im Management. Und ich weiß nicht, ob er im Vorstand gesessen hat, aber er war auf jeden Fall ganz oben. Und dann war er in diesem Unternehmen und hat Folgendes herausgefunden. Organigramme, sagte er zu mir. Organigramme kann man knicken. Das ist alles nur akademisch-technisches Wissen, was überhaupt nichts nützt, wenn man sich in einem neuen Unternehmen, in das man kommt, durchsetzen will. Und zu dieser Zeit gab es die Vorzugsmilch noch. Kennen Sie den Begriff Vorzugsmilch, Herr Bonelli?
Nein.
In Deutschland war das, ich weiß gar nicht wie lang, bis vielleicht in die 90er Jahre hinein so, dass man, wenn man für, das sind ja die Markzeiten, also deutsche Mark, wenn man Milch kaufte, dann zahlte man eine Mark und im Unternehmen gab es Vorzugsmilch, wo das Unternehmen dann etwas dazu zahlte, dann musste man nur 50 Pfennig zahlen. Und derjenige, der dort saß in diesem Unternehmen und diese Vorzugsmilch verkaufte, war der, der alles wusste. Mhm. Der wusste von den Ehekrisen, der wusste von den Liebschaften, der wusste, was im Unternehmen gut läuft, der wusste, was schlecht läuft. Und dieser Chef, also dieser ehemalige Nachbar, mit dem ich dann sprach, sagte mir, das war der wichtigste Mann im Unternehmen. Der. Mit dem musste er sich in Anführungsstrichen gut stellen, von dem musste er Wissen abzapfen, dessen Weisheit musste er anzapfen, damit er in dem Unternehmen überhaupt Fuß fassen konnte. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass das ganz jenseits aller Hierarchien und aller Organigramme einen wichtigsten Menschen gibt. Und das ist der, der in dem Unternehmen die Vorzugsmilch verkaufte. Und das ist diese Weisheit, die, glaube ich, heute in unserem technischen, rationalen, verstandesmäßigen Umgang auch mit der Wirtschaft völlig verloren geht. Viele begreifen nicht, dass Menschen da zusammenarbeiten und die eine ganz andere Dynamik haben als eben das Organigramm, das so schön sauber und ästhetisch aussieht.
Da würde ich jetzt gerne die zwei Begriffe Verstand und Vernunft gegenüberstellen. Verstand ist eben dieses technisch-logische, ja, also den Dingen Namen geben, analysieren, Logik, was weiß ich, einen Stammbaum zeichnen oder die Systematik der Tierwelt irgendwie ordnen, das ist alles Verstandestätigkeit. Und die Vernunft, sagt Kant zum Beispiel, ist eben mehr dieses Wissen zu ordnen und mit den Werten abzugleichen. Und das fasziniert mich sehr, diese Kantsche Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft. Also diese Unterscheidung gibt es ja zwischen Intellectus und Ratio, gibt es ja auch bei Thomas von Aquin und Aristoteles, die definieren das teilweise auch anders. Aber viele Philosophen, da wissen Sie sicher mehr als ich, haben hier Unterscheidungen gemacht und ich habe halt das Kantsche übernommen für mein Buch, aber das ist, finde ich, genau das. Also ein Junger kann halt schnell Schach spielen und mathematische Probleme lösen, aber so richtig das Leben erfassen, das braucht halt dann noch mehr und das würde ich halt dann eher als Vernunft bezeichnen. Und dann halt noch als Steigerung der Vernunft wäre dann die Klugheit und dann am Ende die Weisheit. Ne? Das, und da kommt doch dann das Alter ins Spiel, so wie wir gerade besprochen haben.
Ja, da würde ich zum Beispiel unterscheiden. Ich würde sagen, die Vernunft diffundiert in diese Weisheit schon hinein. Also das ist eigentlich der, während die Klugheit praktischer ist, finde ich, als die Vernunft.
Ja.
Also da gibt's nochmal wie so einen Schlenker, sage ich jetzt mal, so einen Umweg. Die Klugheit ist etwas sehr praktisch oder praxisnah ausgebildetes. Muss immer der Realität folgen, die Klugheit. Die Vernunft zwar auch, aber irgendwie freier. Wissen Sie, was ich meine? Also es ist ein ganz schwieriger Bereich. Also ich finde, die Vernunft und die Weisheit, das ist der direkte Schritt. Und die Klugheit ist nochmal irgendwo so ein kleiner Umweg darüber, der dann eben mit mehr Praxis aufgeschwängert ist, sag ich mal so.
Genau, das ist ja auch eine praktische Fertigkeit bei Aristoteles, ja.
Genau.
Ich finde das faszinierend. Also ich nenne sie auch die situative Intelligenz. Auf eine Situation adäquat reagieren. Das ist die Klugheit. Das ist schon stark. Das ist ja genau das Auseinanderreißen zwischen Reiz und Reaktion, diesen Automatismus beenden, sondern dass man auch anders reagieren kann, was weiß ich, auf einen aggressiven Lehrer oder auf einen gestörten Schüler. Ich war jetzt gerade in der Schule bei meinen Kindern, deswegen rede ich über das. Oder Patienten oder was auch immer, Ehepartner im schlimmsten Fall. Da kann man eben auch klug reagieren und muss jetzt nicht immer Affekt irgendeinen Blödsinn machen.
Und dann ist die Klugheit ja auch etwas völlig anderes als die Schlauheit. Also das ist ja auch ein schöner Begriff. Also ich liebe da, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, das mit allem Respekt das Lateinische, und damit meine ich natürlich Thomas von Aquin, leider nicht liefert. Also Ratio und Intellectus, das sind Sachen, Schlauheit, Klugheit, das sind Dinge, die die deutsche Sprache dann wirklich in einer Aufgefächertheit auch benennen kann, die einfach sehr schön ist. Also das heißt, die Klugheit ist situativ. Was ist die Schlauheit? Wie würden Sie die definieren?
Ah, die Schlauheit, die kommt vor in meinem Buch. Und die Schlauheit
ist der
Missbrauch der Klugheit, sozusagen die pervertierte Klugheit. Das heißt, das ist die Perversion, die nicht bereit ist, sich an der Wahrheit festzumachen, sondern die Intelligenz nutzt, um zu manipulieren oder um einen eigenen Vorteil zu bekommen. Also ich nenne sie in meinem Buch sogar die Antiklugheit. Sie missbraucht und pervertiert die Qualitäten der Klugheiten. Ich finde schon, dass unsere Sprache das sehr schön in Worte fasst, weil wenn man Schlauheit sagt, nicht, oder also der Schlaue, da verwischt es ein bisschen, aber so, die Schlauheit ist schon etwas Windiges oder was eben Gefährliches, was nicht ganz Richtiges. Und das ist es auch, nicht? Der Schlaue hat ja auch so eine Konnotation von falsch, von verlogen oder sogar von hinterfotzig, ne?
Egoistisch vor allen Dingen. Also ich glaube, die Schleuer ist immer egozentriert, während die Klugheit, ich sag eher mal, auf die Außenwelt reagiert. Gleich die Schleuer immer ist mit den eigenen Interessen genau ab und ist eher an den eigenen Interessen. So würde ich die Definition vornehmen.
Ja. Also da kommt jetzt wieder das Ich ins Spiel, aber nicht so, wie Sie das meinten.
Ja, sehr gut.
Ja, hier schiebt sich das Ego vor und es missbraucht eben die Qualitäten der Intelligenz, aber nicht um Wahrheit zu sprechen, sondern um in eine Richtung zu geben. Also wenn wir jetzt wieder praktisch werden oder aktuell werden, wenn ich heutzutage Nachrichten durchlese, dann rieche ich immer die Intention durch. Ja, und das ist halt mehr schlau, als es einfach informativ ist. Und das ist das, was mich eigentlich sehr ärgert, ne? Und was einen eigentlich irritiert, wenn man heutzutage Nachrichten liest, nicht, dass da eben schon ein Geschmäckle drinnen ist, eine Beurteilung. Es ist eine Beurteilung drinnen, die dem Menschen eben dieses Nachdenken wegnimmt. Also es erleichtert natürlich den Denkprozess, es ist ein leichteres Denken. Und es macht aber dann anfällig für Manipulation.
Absolut, ja.
Wo wir noch gar nicht drinnen waren, ist im Oberflächen- und Tiefendenken. Das ist das, was ich nachgetragen habe. Ich habe in einem der ersten Interviews, habe ich das System 1-Denken von Kahnemann, habe ich Oberflächendenken genannt. Und das System 2-Denken habe ich Tiefendenken genannt. Und das hat mich so befriedigt, diese neue Terminologie, das hat von mir noch keiner so verwendet, dass ich das in meine dritte Auflage hineingenommen habe. Also die neuen Bücher haben das schon drinnen, das Oberflächen- und das Tiefendenken.
Ah.
Weil das aus meiner Sicht ganz zentral neurologisch erklärt, was wir heute haben. Wir sind gefangen im Oberflächendenken und kaum einer kann noch analytisch in die Tiefe denken, weil das viel anstrengender ist. Nicht Kahnemann sagt ja sehr schön, dass das Oberflächendenken eben einfach ist, energetisch eben kaum anstrengend ist und das Tiefendenken wirklich sehr viel Energie kostet, sehr anstrengend ist und auf Zeit kostet. Und wir haben weder Energie noch Ressourcen und vor allem haben wir keine Zeit, weil wir eigentlich voll gemüllt werden von Informationen, die lose daherkommen und nicht geordnet sind, nicht in ein Wissen geordnet sind. Also wenige heute haben noch einen Wissensschatz, sondern sie haben eine Ansammlung von Informationen, die sie nicht mehr in Relation setzen können, die nicht mehr geordnet und hierarchisiert sind, sodass wir in einem überinformierten Welt leben, aber wissenslos oder wissensarm und schon gar ohne Bildung, weil die Bildung ist dann so noch mehr verankert in den Werten und in der höheren Mathematik, würde ich jetzt fast sagen, in den höheren Erkenntnissen.
Und das wäre dann das Tiefendenken, wie Sie es...
Das Tiefendenken ist das analytische Denken, dass man die Information, die man reinbekommt, ganz genau prüft. Einerseits mit dem, was man schon weiß, kann das überhaupt stimmen? Zweitens einmal, wer sagt das? Wo kommt das her? Überprüfe ich mit anderen Informationen, die ich habe, studiere das von allen Seiten und dann entweder verwerfen, weil es falsch ist, oder in meinen Wissensschatz aufnehmen auf der richtigen Ordnung, weil es eben stimmt.
Mhm.
Und dieses Prüfen und nicht vorschnell für wahr halten oder für falsch halten, das ist das, was eben vielen Menschen abgeht, also heute mehr als je, aber immer schon, nicht, dass man nicht kritisch, man kann nicht kritisch über alles nachdenken, das ist mir schon klar, nicht, dass man Vorurteile braucht, nicht, also wenn irgendein Verrückter zu mir kommt und sagt, morgen geht die Welt unter, also jetzt wirklich verrückt, solche Sachen, oder ich werde verfolgt von Drohnen, die man nicht sieht oder was auch immer, die aus Glas sind, also es gibt ja alles Mögliche, dann muss ich, also dann ist es schon klug, wenn ich nicht jedes Mal überlege, kann das jetzt, ich meine, ist das, sind da jetzt wirklich, ist der Raum voll von unsichtbaren Drohnen oder ist der nicht doch schizophren, nicht, also es ist schon gut zu kategorisieren. Das Problem ist nur, wenn man halt Quellen falsch einordnet, nicht? Also wenn man zum Beispiel den Spiegel als die Quelle aller Wahrheit und Weisheit erklärt, dann hat man ein Problem.
Also Sie meinen das Nachrichtenmagazin der Spiegel?
Das Nachrichtenmagazin, ja, das gibt es ja angeblich
noch. Da hat man ein Problem,
ne? Dann hat man ein Problem, ne?
Ja.
Also das ist die Frage, welche Quelle erachte ich für glaubwürdig und für unkritisch übernehmbar, weil ich habe nicht die Valenzen, alles, was er auf mich hereinprasselt, kritisch zu prüfen, ist einfach so. Ne?
Mhm.
Deswegen muss man ja auch manchmal Autoritäten vertrauen. Ne? Autorität ist ja jemand, wo ich sage, okay, der hat für mich Gewicht in dem und dem Bereich, ja, was weiß ich, Psychologie, nämlich, was weiß ich, Viktor Frankl, ja, der hat für mich schon einmal 3 Pluspunkte, bevor er den Mund aufmacht und dann übernehme ich das oder auch nicht. Man muss es ja dann doch kritisch prüfen, aber es hat halt dann mehr Eingangstor.
Ist das schon eine Herzensentscheidung, zu sagen, diese Quelle, das ist schon eine Herzensentscheidung?
Ja, ja, sicher.
Mhm.
Und hier sind wir wieder beim Herz, der selektiert, welche Informationen prallen an mir ab.
Genau.
Ja. Also wenn Politiker X oder Y etwas sagt, dann prallt das an mir ab. Also das kommt nicht bis zu mir. Ja, das heißt, ich wehre das ab oder ich will das gar nicht wissen. Es kann ja bis zur Verdrängung gehen, nicht? Also den gibt es gar nicht oder da höre ich gar nicht zu, nicht? Aber das gibt es auf allen Lagern, nicht? Also AfD-Wähler haben jetzt andere Abwehrmechanismen oder andere Abwehrinhalte als die Grünen, aber der Mechanismus ist gleich.
Naja, das ist interessant.
Weil unser Denken so gebaut ist, es geht gar nicht so,
genau.
Aber es gibt halt viele Leute, die nur noch in ihren Vorurteilen leben und die nie mehr kritisch hinterfragen, was ihnen von ihrer Propagandaorgel halt übergeben wird, von ihr jeweiligen oder Blase. Und das ist häufiger geworden, auch durch die Blasenbildung, die wir heute haben. Prinzipiell ist es ja gut, dass man sich aussuchen kann, wer einen informiert. Aber wenn das halt eine Blase ist, die halt zu stark reduziert ist auf eben eine gewisse Weltanschauung, dann kommt man eben aus der Nummer gar nicht mehr raus. Und man merkt es gar nicht. Und das ist eben dieses Oberflächendenken.
Ja, es ist ja oftmals auch ein Gruppen- oder Meutendenken, sagen wir es mal so. Man fühlt sich sicher halt, weil andere es auch so denken. Und da gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen. Aber Herr Bonelli, bevor das Fallbeil des professionellen Schlussmachens, das Sie ja beherrschen und niederrasseln lassen, uns ereilt, möchte ich auf eine Sache noch zu sprechen. Und die ist mir nicht ganz unwichtig, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, ich als Nicht-Katholik habe da eigentlich das Schönste und Neueste, sage ich jetzt mal, oder Unbekannteste gelernt, und zwar mit den drei Begriffen Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind drei Begriffe, die ich ganz selten nutze. Das ist mir so aufgefallen, weil Sie haben jetzt auch nicht extensiv ein ganzes Kapitel darüber, aber Sie sprechen sie an und sagen, das sind drei ganz wichtige Seelenkräfte, Herzenskräfte. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die sind sehr stark im Katholischen verankert. Also ich weiß gar nicht, ob das Protestantische oder das Philosophische auch Glaube, Liebe, Hoffnung wirklich so als Kategoriebegriffe gerne verwendet. Das glaube ich nämlich nicht. Also mir zumindest sind sie selten untergekommen, obwohl ich sie natürlich kenne, Ödön von Horvath sein Stück und so weiter. Aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Und da muss ich sagen, sie schreiben, ich darf das mal so in meinen Worten kurz zusammenfassen, durch den Glauben fasst das Denken Vertrauen in das Unsichtbare. Hoffnung ist nicht Optimismus, sondern geordnete Sehnsucht. Und dann glaube ich, in der Liebe wird das Denken still, weil es im Guten ruht.
Ja. Finde ich schön.
Ja, genau, ich auch. Das ist ein Wiener Psychiater, da heißt
ja, gut gesagt.
Ja, wirklich. Also da ist mir wirklich nochmal was aufgegangen, dass in diesen, wie gesagt, das hat auch viel mit der deutschen Sprache zu tun, Glaube, Liebe, Hoffnung, dass die Hoffnung eben nicht Optimismus ist oder blind, sondern eben geordnete Sehnsucht. Weil für mich war ganz oft Hoffnung etwas, die eben auch die, ich nenne es jetzt mal, Flügel lähmen kann, weil man so viel hofft und immer wieder enttäuscht wird und so, dass man dann irgendwann sozusagen fast vertrocknet. Es ist aber geordnete Sehnsucht, nicht Optimismus. Was wird sich alles zum Besseren wenden? Ich finde den Sehnsuchtscharakter da sehr schön. Aber eben durch den Glauben fasst das Denken Vertrauen in das Unsichtbare. Das finde ich einen sehr starken Satz, der fast so ein bisschen außerhalb des Buches steht, weil man muss mit dem Denken Vertrauen in das Unsichtbare haben. Warum?
Weil sonst alles zweidimensional bleibt. Also das Unsichtbare ist ja in dem Fall die Transzendenz. In der Psychologie reden wir von Selbsttranszendenz. Also es gibt etwas, was größer ist als wir selber. Und das ist die Transzendenz. Also das fasziniert mich, seit ich Psychiater bin oder seit ich in die Lehre gehe als Psychiater, dass der Mensch aufgespannt ist oder ausgespannt ist auf etwas Höheres. Dass wir eben ganz anders sind als die Tiere, denen das reicht, wenn sie sich befriedigen. Also das klingt so negativ, aber ist es gar nicht. Eine hübsche Antilope fressen und eine Löwin schwängern, das ist alles sehr hübsch. Ne? Das haben wir auch, ja, das sind auch Glücksmomente, aber das ist dann doch zu wenig. Also ich glaube nicht, dass das katholische Prinzipien sind. Glaube, Liebe, Hoffnung, weil gerade beim Glauben ist ja Luther sehr dahinter. Er sagt sogar sola fidei, nicht? Also nur der Glaube, nicht? Also allein der Glaube, nicht? Also das ist schon, das sind christliche Prinzipien. Und in der jüdisch-christlichen, das würde ich sogar das Judentum dazu nehmen, in der jüdisch-christlichen Tradition sind das die göttlichen Tugenden, weil sie auch Geschenke sind. Also weil sie auch Geschenkscharakter haben oder eben Gnade, so wie eben dem Luther die Gnade so wichtig ist, also nicht nur dem Luther, aber Luther ganz besonders, ich würde sogar, er hat sie ein bisschen überbetont, aber weil er die Freiheit des Menschen dann auch ein bisschen weniger betont, aber gut, das sind Nuancen im Wesentlichen. Was mich fasziniert daran ist, dass es auch ein Geschenk ist, das man aber annehmen kann oder nicht. Und darin unterscheidet ja dieses Glaube, Liebe, Hoffnung Thema sich, also rein theologisch, philosophisch von dem, wie man das allgemein so verwendet, nicht gerade das Wort Liebe, wird ja in einer Weise verwendet, wie das ja klassisch gar nicht gemeint ist. Ja, so, also so wie die 68er.
Also die körperlich erotisch genau, aufgeladene Liebe.
Mhm. Make love, not war, sagen die Beatles, irgendwie. Aber noch einmal zurück zum Glauben. Wir können in der Zwischenzeit in der Psychiatrie diese transzendente Dimension des Menschen schon mehr fassen, weil wir wissen, dass religiöse Menschen, die einen Glauben haben, also die intrinsisch gläubig sind, das muss man jetzt auch noch unterscheiden, intrinsisch und extrinsisch, aber die intrinsisch gläubig sind, also so von innen heraus, dass die psychisch deutlich gesünder sind, weniger Depression, weniger Selbstmorde, weniger Verzweiflung, weniger Sucht, ganz, ganz signifikant Sucht und weniger Ängste. Also das heißt, das gesamte Psychiatriespektrum ist eigentlich wesentlich deutlicher bedient bei religiösen Menschen als bei nicht-religiösen Menschen. Bei der Schizophrenie, weil die dürfte sehr organisch sein, sieht man da wenig Wirkung, relativ wenig Wirkung. Aber ganz besonders stark bei Süchten, und das ist auch meine Erfahrung als Psychiater, dass gläubige Menschen mehr Grund haben, von ihrer, was auch immer, Sucht, Alkoholsucht, Kaufsucht, Sexsucht und so weiter wegzukommen. Die haben mehr Motiv und sie haben auch mehr Kraft wegzukommen. Also insofern lässt sich in der Zwischenzeit dieses Unsichtbare, weil sie fasziniert waren von der Definition Vertrauen in das Unsichtbare, lässt sich das in der Zwischenzeit sogar naturwissenschaftlich schon fassen, dass es dem Menschen gut tut. Also man kann sagen, Religion oder Glaube tut der Psyche gut.
Ja.
Das kann man zusammenfassend sagen. Sigmund Freud sagte ja das Gegenteil. Sigmund Freud sagte ja, Religion ist eine kollektive Zwangsneurose, das heißt eine Krankheit. Ja.
Mm, genau.
Und heute, nach 100 Jahre später, kann man durch naturwissenschaftliche Methoden sagen, nee, da war er völlig daneben, das Gegenteil ist richtig. Aber wir müssen jetzt wirklich auf die Uhr schauen.
Es ist Ihre Aufgabe, Herr Bonelli.
Ah, das ist meine Aufgabe. Ich habe die Uhr nicht laufen lassen, aber wenn das meine Aufgabe ist, dann mache ich einfach Schluss mit Ihnen.
Wunderbar.
Herr Wallewell, Sie haben mich mit einem Thema überrascht. Ich hatte auch ein Thema, das machen wir das nächste Mal. Damit überrasche ich Sie dann. Und das war ein schönes Thema. Mein Buch hat mir gefallen. Und es war sehr reizvoll, auch Ihre Perspektive zu sehen. Aber über das Denken müssen wir noch ganz viel gemeinsam nachdenken. Ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende angelangt.
Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht.
Auf jeden Fall. Danke für diese reizvolle Diskussion. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Herr Bonelli.
Tschüss.